Gut. Also, Pauli ist heute nicht da, habt ihr schon gehört und auch selber gesehen, nehme ich an. Er ist wieder in Ludwigsburg in der Bibelschule und lehrt dort heute. So darf ich heute mit euch das Wort teilen. Wie ich schon in meiner letzten Predigt angekündigt habe, ist heute das Thema die Taufe im Heiligen Geist. Die Predigt war eigentlich schon im Mai geplant, aber aufgrund einiger Vorkommnisse habe ich das verschieben müssen und deswegen heute. Aber verschoben ist ja nicht aufgehoben. So, ich fange gleich mal an. Bevor Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, das war Thema meiner letzten Predigt, war der Heilige Geist bereits auf der Erde aktiv und hat immer wieder einzelne Menschen bevollmächtigt und geleitet. Oft auch vollkommen unspektakulär und vor der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verborgen, wie im folgenden Fall. So lese ich aus dem Lukas-Evangelium die Geschichte von Simeon. Halt es oder was? Ein bisschen? Von Simeon. Lukas 2, 25 bis 32. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und der Heilige Geist war auf ihm, also nicht in ihm. Das ging noch nicht, weil Jesus noch nicht erhöht war. Und der Heilige Geist war auf ihm und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Wow, eine Zusage vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ihm ein Versprechen gegeben. Hast du auch eine Zusage vom Heiligen Geist bekommen? Vielleicht schon Jahre her oder Jahrzehnte? Was Gott mit dir noch vorhat? Eine Vision? Egal ob groß oder kleine Dinge. Vielleicht erinnerst du dich kaum noch daran, aber der Heilige Geist vergisst es nicht. Und Simeon kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was die Sitte des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ein alter, gottesfürchtiger Mann namens Simeon, der sonst nirgendwo in der Schrift vorkommt. Es gibt nur diese eine kleine Begebenheit, die vielleicht nur wenige Minuten gedauert hat. Und die ganze Welt kennt ihn bis heute. Und wenn man es genau nimmt, war es auch wirklich nur eine Kleinigkeit. Kaum der Rede wert, eigentlich vollkommen unbedeutend. Keine große Tat, keine spektakuläre Heilung, keine Massenbekehrung oder sonst ein Wunder. Gar nichts davon. Und doch berichtet uns die Schrift davon. Dieser alte Mann trug nur eine große Sehnsucht in seinem Herzen. Er wollte, bevor er stirbt, unbedingt den Messias sehen. Und ist es nicht bemerkenswert, wie der Heilige Geist seinen Herzenswunsch ernst nimmt, ihm die Erfüllung seines Traumes zusichert und dann auch noch dafür sorgt, dass er zur richtigen Stunde im Tempel ist, damit diese Begegnung zustande kommen kann? Hammer. Denn Simeon kam ja, haben wir ja gelesen, auf Antrieb des Heiligen Geistes im Tempel. Und hier kann man deutlich sehen, dass die Führung durch den Heiligen Geist nach alttestamentlicher Art und Weise geschieht. Denn der Geist wohnte nicht in ihm, wie später in den Jüngern, kann ja auch nicht, sondern er kommt von Fall zu Fall auf ihn und führt ihn. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Simeon mitnichten ein Baby erwartet hat, sondern einen reifen Mann. Als Josef und Maria aber mit dem Jesuskind in den Tempel kamen, um ihn Gott zu weihen, hat niemand Notiz von ihnen genommen. Sie waren wie tausend andere, die zum Darstellungsopfer ihres Erstgeborenen kamen. Aber Simeon sah tiefer als die übrigen und nahm wahr, was der Menge verborgen blieb. Und so nahm er das neugeborene Kind auf seine Arme, lobte und pries Gott voller Freude und sprach prophetisch erstaunliche Dinge über sein Leben aus. denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Es ist nur ein Baby, aber er hat das Heil Gottes in ihm gesehen, welches du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Was für eine Offenbarung. Und weiter. Dieser ist hier dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Wie treffend. Könnt ihr sehen, wie der Heilige Geist Jesus groß macht? Von Anfang an, als er noch in Windeln lag? Es ist immer das Bestreben des Heiligen Geistes, Jesus groß zu machen, ihn zu offenbaren und ihn zu verherrlichen. Immer. Auch durch uns. Niemand sonst der dort anwesenden Menschen ist darauf aufmerksam geworden. Josef und Maria aber waren erstaunt darüber, was Simeon über ihren Sohn sagte. Viele hatten ihn nicht mal erkannt, als sie dem Sohn Gottes 30 Jahre später in seinen Dienstjahren gegenüberstanden, als Gott ihn bereits bestätigte durch vollmächtige Lehre und Zeichen und Wunder. Denn statt ihm Ehre zu erweisen, schmiedeten sie in ihren verstockten Plänen, Mordpläne gegen ihn, wollten ihn umbringen aus Neid oder weil er ihnen ihr religiöses Denkschema nicht passte. Der Heilige Geist aber macht den Unterschied. Und während Simeons natürliche Augen ein Baby sahen, haben seine geöffneten Herzensaugen den Erlöser erkannt, das Heil der Welt. Und mit dieser lang ersehnten Begegnung war Simeons Leben erfüllt. Und er war bereit, in Frieden diese Welt zu verlassen. Es mag für viele nur eine kurze, unbedeutende Szene sein, aber Gott selbst war sie gleich so wichtig, dass der Heilige Geist Lukas inspirierte, obwohl er gar nicht dabei war, diese Geschichte für die Nachwelt aufzuschreiben. Und sind nicht auch wir genau dafür da? Ist nicht genau das der Grund, warum es die Gemeinde gibt? Um Jesus in der Welt groß zu machen? Um den Sohn Gottes, das Lamm Gottes zu verherrlichen? Um seine Zeugen zu sein? Haben wir nicht dafür den Heiligen Geist empfangen? Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Und vielleicht sind es auch bei uns manchmal kleine, scheinbar unbedeutende Situationen, Begebenheiten, die uns gering und unwichtig erscheinen. Nur mal kurz Jesus erwähnt, ein kleines Zeugnis gegeben. Niemand hat darauf reagiert, kein Interesse gezeigt. Von Lebensübergabe ganz zu schweigen. Kennt ihr das? Aber sie haben es gehört. Und was Gott daraus macht, ist seine Sache. Das ist nicht in unserer Hand. Aber wenn wir der Stimme des Heiligen Geistes gefolgt sind, dann ist es vielleicht wie bei Simeon, dass es in Gottes Augen wertvoll und kostbar ist, egal was wir sehen. Okay? Und wenn wir lernen, mit unserem Herzen zu sehen, dann werden unsere Augen den König sehen in seiner ganzen Majestät und Pracht, so wie Simeon es bereits in dem Baby sehen konnte. Und so wie der Heilige Geist Simeon die Augen geöffnet hat, so öffnet er auch seine Gemeinde und uns die Augen, damit wir Jesus immer klarer erkennen und ihn mit Wort und Tat verherrlichen. Und das, ihr Lieben, ist das Werk des Heiligen Geistes in uns, bis Jesus für alle offenbar wird bei seiner Wiederkunft. Simeon wartete auf den Trost Israels und hatte vom Heiligen Geist die Zusage, dass er den Gesalbten des Herrn noch zu seinen Lebzeiten sehen werde. Worauf wartest du? Hast du auch mal eine Zusage vom Heiligen Geist bekommen, dass sie deinen Herzenswunsch erfüllen wird? Dass liebe Menschen errettet werden? Kinder, Ehepartner, Geschwister oder andere? Oder dass du noch Erweckung sehen wirst? In Deutschland oder gar hier im CZA. Wartest du darauf? Ich habe neulich in einer Zeitschrift die Überschrift gelesen, das Wirken des Heiligen Geistes von Nepal bis Indonesien. Wow, super, habe ich gedacht. Warum sollte es nicht auch bei uns in Deutschland möglich sein? Nötig haben wir es, allemal. Vielleicht wartest du auf deine Berufung, die Durchbrüche in deinem Dienst. Vielleicht liegt diese Zusage Gottes schon lange zurück, viele, viele Jahre oder gar Jahrzehnte, und ist noch nicht eingetroffen. Aber vergiss sie nicht. Schätze sie nicht gering. Lass sie nicht los. Einst hat ein Mann namens Esau seine Berufung gering geschätzt und hat sie verloren. Mach es wie Simeon. Bewahre dir diese Erwartungshaltung in deinem Herzen. Wenn Gott dir was zugesagt, halt es fest. Halt es lebendig. Denke dran. Bring es immer wieder vor den Thron Gottes. Der Herr wird es tun zu seiner Zeit. Der Heilige Geist ist nicht vergesslich. Er ist treu und zuverlässig. Und zu seiner Zeit wird er es tun. Was er verspricht, das hält er. Der Heilige Geist war von Anfang an in Jesus. In ihm. Schon die Zeugung war außergewöhnlich. Denn es war der Heilige Geist, der den Menschen Jesus in Maria gezeugt hat. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Heilig von Anfang an, erfüllt mit dem Heiligen Geist von Anfang an, von einer Frau geboren, ist der Sohn Gottes Mensch geworden. In allem uns gleich, außer in der Sünde. Denn er wusste von keiner Sünde und hat keine Sünde, selbst in seiner größten Versuchung nicht. Denn auch da beugte er sich ganz unter den Willen des Vaters. So ist nur logisch, dass der Heilige Geist von Anfang an in Jesus gewohnt hat, ganz Mensch und zugleich auch ganz Gott. Und ihr kennt die Begebenheit, als Jesus 12 Jahre alt mit Schriftgelehrten im Tempel diskutierte und alle erstaunt waren über so viel Verständnis und Weisheit bei einem Kind. Und als Josef und Maria ihn volle Sorge suchten und ihn schließlich im Tempel fanden, bekamen sie nur als Antwort: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Diese Antwort erstaunt doch, oder? Denn lange bevor sein öffentlicher Dienst begann, lange bevor die Stimme des Vaters bis seine Taufe im Jordan vom Himmel her sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Schon lange davor, bereits mit 12 Jahren, hat Jesus gewusst, dass Gott sein Vater ist und er Gottes Sohn. Musste ich nicht im Haus meines Vaters sein? Wusstet ihr das nicht? Was für eine Frage. Was macht ihr euch Sorgen um mich? Habt ihr nicht verstanden, wer ich bin? Der Heilige Geist bezeugt auch unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann hast du auch die Gewissheit der Gotteskindschaft nicht. Und des ewigen Lebens. Das muss aber nicht so sein. Lade doch den Heiligen Geist in dein Leben ein. Er will gebeten werden. Also bitte ihn, dass er dein Herz erfüllt und Herr in deinem Leben sein darf. Denn das ist Gottes Wille für uns. Wir sind dazu gemacht, im Tempel des Heiligen Geistes, im Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, mit ihm zusammenzuleben. Und dann circa 18 Jahre später, es war bei der Taufe im Jordan, da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herab, auf Jesus. Das war die Geisttaufe. So hat Jesus sowohl die Wassertaufe als auch die Geisttaufe empfangen. Auch hier hat er sich uns gleich gemacht, damit Gottes Wille erfüllt wird. Und während der Heilige Geist von Anfang an in ihm war, kam er jetzt auf ihn. Und bevollmächtigte ihn für seinen Dienst, der nun folgte. Ein Dienst, der nur circa 3 Jahre dauerte und mit seinem Tod am Kreuz endete. Und was zuerst für viele wie ein Scheitern aussah, sogar für seine Jünger, hat sich dann als der größte Triumph aller Zeiten erwiesen. Denn, und ich wiederhole mich, aber das ist so gewaltig, durch seinen Tod hat Jesus Sünde, Tod und Teufel besiegt und allen Menschen den Zugang zum ewigen Leben geöffnet. Da ist eine Tür aufgegangen, durch die jeder durchgehen kann. Jeder. Keiner muss verloren gehen. Er muss es nur glauben und im Glauben annehmen. Und als Jesus am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, wurde mit seiner Auferstehung eine neue Schöpfung geboren. Denn Menschen, die an ihn glaubten, wurden durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, von jeder Sünde gereinigt und sind dadurch in die Lage versetzt worden, ein Wohnort des Heiligen Geistes zu sein. Wir sind ein Wohnort des Heiligen Geistes. Und zum ersten Mal nach dem Sündenfall ist das wieder möglich gewesen. Welch ein Wunder! Die Schöpfung ist wieder mit seinem Schöpfer vereint worden, in Christus Jesus. Halleluja! Lasst uns nochmal zurück an Jordan gehen. Als Johannes am Jordan auftrat und die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden verkündigte, da dachten viele, er wäre der verheißene Messias. Johannes aber widersprach diesen Mutmaßungen klar und entschieden und sagte, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem ich nicht gut genug bin, den Riemen seine Schuhe zu lösen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Soweit mal. Und wir wollen diese Aussage von Johannes mal im Hinterkopf behalten und später nochmal darauf zurückkommen. Aber zunächst einmal ordnete sich Jesus, der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, in vollkommenem Gehorsam und in Demut dem Vater unter und ließ sich von Johannes taufen. Zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung von welcher Sünden? Wo er doch vollkommen rein und ohne Sünde war. Und hier sehen wir, dass sich Jesus gleich zu Beginn seines öffentlichen Auftretens mit unserer Sünde identifizierte. Es war unsere Sünde, die er dann am Ende seines Wirkens schließlich ans Kreuz getragen hat und so unsere Erlösung vollbracht hat. Er, der heilige Herr, selbst ohne Sünde, ist den Weg eines sündigen Menschen gegangen. Und als Johannes ihm wehren wollte, ihn zu taufen, sagte er nur, lass es geschehen, das ist der Wille des Vaters. Er hat sich nie über uns erhoben, nie, sondern hat sich immer in Demut unter uns gebeugt, um uns zu dienen. Und das sehen wir sehr deutlich, als der Herr 3 Jahre später circa einem Sklaven gleich seinen Jüngern die Füße wusch. Petrus ist sofort das Paradoxe an dieser Situation aufgefallen. Da stimmte was nicht. Das geht nicht. Der Meister wäscht den Jüngern die Füße. Andersherum hätte es sein müssen. So war es falsch. Das geht nicht. Das ist ein Skandal. Jesus, du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Du verdrehst hier was. Herr, das beschämt mich. Nein, Herr, das lasse ich auf keinen Fall zu. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist wird uns immer zu Dienern machen. Er wird immer ein demütiges und dienendes Herz in uns hervorbringen. Es hat was mit Amazing Grace zu tun, dieser erstaunlichen, für den Menschen oft nicht zu fassenden Gnade. Weil ich glaube, tief drin in uns ist ein Verständnis oder sogar eine Erwartung von Strafe verankert. Der Lohn der Sünde ist ja der Tod. Das ist ein Gesetz und das ist gerecht. Und tief drin wissen wir es. Und jedes Kind, das was ausgefressen hat, weiß es. Wenn Mama und Papa es erfahren, gibt es Strafe. Haue, Handyverbot oder so. Zu meiner Zeit gab es Fernsehverbot. Aber das wäre heute wahrscheinlich keine Strafe, denn die schauen ja eh kein Fernseher mehr, oder? Das allgegenwärtige Internet hat ja den Fernseher abgelöst. Auch Stubenarrest wäre heute keine Strafe mehr. Früher ja, man konnte schon nicht raus zum Fußballspielen gehen. Heute freut man sich wahrscheinlich über Stubenarrest und hat schon mehr Zeit am Handy. Man musste beides machen. Das wäre eine doppelte harte Strafe. Was war Adams erste Reaktion, nachdem er gesündigt hatte? Angst. Angst vor Gott. Schnell verstecken. Die Angst vor der verdienten Strafe. Wie wenig passt da Gnade in unser Denken? Aber hat Gott nicht schon immer unser Denken auf den Kopf gestellt? Sind nicht oder waren nicht seine Gedanken und Wege schon immer anders, höher als unsere? Deshalb ist auch für viele das Kreuz eine Torheit. Und die Gnade so unbegreiflich. Wie kann es Gerechtigkeit, wie kann es Gnade geben? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Oh, diese ist nicht ausgeblieben. Denn diese hat mit voller Wucht Jesus am eigenen Leib getroffen. Den Unschuldigen. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Der Heilige für die Sünder. Jesus geht, geleitet vom Heiligen Geist, den Weg eines Knechtes. Der Schöpfer geht den Weg eines Sklaven und lässt sich am Ende von seinen Geschöpfen auf grausamste Weise töten. Welch ein Skandal. Das ist unerhört. Aber zugleich auch, welch eine Liebe. Denn es geschah aus Liebe, um uns zu retten. Welch eine Liebe. Ich weiß nicht, ob wir sie wirklich erfasst haben. Und als Jesus aus dem Wasser herauskam, konnte der Vater sich nicht länger zurückhalten. Er musste sofort vom Himmel her rufen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Welch eine Bestätigung. Zu wem sonst hat er es je gesagt? Und sogleich kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn. Und so trat Jesus vom Heiligen Geist, so trat Jesus voll Heiligen Geistes seinen Dienst an und wurde als erstes vom Geist 40 Tage lang in der Wüste umhergeführt, wo er vom Teufel versucht wurde. Und wenn man bedenkt, dass Jesus auch ganz Mensch war, in allem uns gleich, nur mit dem Unterschied, dass er nicht gesündigt hat, dann stellt sich für mich die Frage, welche Bedeutung der Heilige Geist darin hatte. Hätte er ohne den Heiligen Geist genauso widerstehen können? Hätte er ohne den Heiligen Geist auch all die Zeichen und Wunder tun können? Jesus ist nicht aus eigenem Antrieb in die Wüste gegangen, sondern wurde vom Geist dahin geführt. Und dort in der Abgeschiedenheit hat sich für Jesus selbst, aber auch für uns, eine zeitliche und ewige Zukunft entschieden. Wäre der letzte Adam, wie Jesus auch genannt wird, ebenso wie der erste Adam der Versuchung unterlegen, dann gäbe es kein Gethsemane, kein Golgatha, keine Auferstehung, kein Pfingsten, es gäbe keine Erlösung. Ewige Hölle wäre dann unser Los. Es wäre nicht auszudenken. Wir können es gar nicht hoch genug schätzen und ihm genug dafür danken, dass er in all den Versuchungen widerstanden hat. Denn das Angebot war schon verlockend, muss man schon sagen. Macht über alle Reiche dieser Erde zu haben, kann einen Menschen schon schwach machen, aber nicht so Jesus. Allerdings war hier der Preis dafür auch völlig indiskutabel, denn der Sohn Gottes hätte den Teufel anbeten müssen. Und so gesehen war es das erbärmlichste Angebot, das man sich vorstellen kann. Stimmt's? Was bin ich froh, dass Jesus es nicht getan hat? Du auch? Wie viele Menschen sind da schon eingeknickt um der Macht und des Reichtums willen und haben ihre Seelen an den Teufel verkauft? Haben den Betrug des Reichtums nicht durchschaut? Und das hat am Ende immer Tod und Zerstörung für sich selbst und für andere zur Folge. Aber weil Jesus widerstanden hat, und dem Vater gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, hat ihm der Vater einen Namen gegeben, der über allen anderen Namen ist, die genannt werden im ganzen Universum. Einen Namen, der ihm Satan nie hätte geben können. Nie. Jetzt hat Jesus tatsächlich alle Macht. Und zwar nicht nur auf der Erde, was ihm Satan angeboten hat, sondern auch im Himmel. Halleluja. Es war Gottes Absicht, dass Jesus versucht wurde. Denn es war ja der Geist, der ihn in die Wüste führte. Somit war es ein Teil von Gottes Erlösungsplan. Und wir können in der Schrift sehen, dass es immer die Frommen und Gerechten waren, die in besonderer Weise versucht wurden. Abraham, Josef, Hiob und so weiter. Nicht die Gottlosen, sondern die, die in Gottes Plänen eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber wir müssen auch verstehen, dass es dabei nie und nimmer Gottes Absicht ist, dass diese zu Fall kommen, sondern dass sie sich in der Versuchung bewähren und gestärkt werden in ihrem Glauben. Oder genauer gesagt, dass die Prüfung ihres Glaubens Ausdauer bewirkt. Denn wenn wir Ausdauer oder Standhaftigkeit haben, So der Jakobusbrief werden wir vollkommen und ganz und es wird uns an nichts fehlen. Wow. Ist das nicht ein lohnenswertes Ziel? Oder? Deshalb heißt es sogar, dass wir uns freuen sollen. Freut euch, wenn ihr in Versuchungen geratet. Denn das ist euer Training, damit unser Glaube zu einer vollkommenen Reife gelangen kann und uns an nichts fehlen wird. Also, wenn ihr Verfolgung erleidet oder in Druck geratet, dann freut euch. Nicht mehr klagen, sondern freuen. Das ist eure Chance zu wachsen und vollkommen zu werden. Meine natürlich auch. Okay? Aber das wollen wir nicht, oder? Ja, vollkommen werden wollen wir schon. Aber in Versuchung kommen nicht. Aber ich fürchte, es gibt keinen anderen Weg. Aber wir haben auch den Heiligen Geist bekommen, um bestehen zu können. Und der Herr sagt, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unsere Kräfte versucht werden, sondern er wird uns auch einen Ausweg schaffen, steht im 1. Korintherbrief. Wenn Gott große Anfechtungen in deinem Leben zulässt, dann vielleicht deshalb, weil eine große Berufung auf deinem Leben liegt. Mag vielleicht ein Trost sein, in der Situation vielleicht nicht, aber geht durch. Und wenn du voll des Geistes bist, dann kannst du größere Versuchungen überwinden. Wenn du nur halb des Geistes bist, nur halbherzig mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wirst du in Versuchungen wahrscheinlich eher unterliegen. Und aus eigener Kraft haben wir von vornherein verloren. Können wir gleich vergessen. Aber wir können voll des Geistes sein. Der Heilige Geist in uns und der Heilige Geist auf uns. Auch die ersten Jünger haben in Versuchungen und Verfolgung überwunden, nachdem sie die Geisttaufe empfangen haben. Denn mit der Geisttaufe haben sie göttliche Kraft empfangen. Und was die Jünger des ersten Jahrhunderts konnten, können die Jünger des 21. Jahrhunderts auch, stimmt's? Denn es ist derselbe Geist, der am Wirken war und der am Wirken ist. Amen. Und voll des Geistes ging Jesus in die Wüste und in der Kraft des Geistes kehrte er zurück. Er hat Kraft empfangen in der Wüste, in diesen Versuchungen. Er ist nicht geschwächt, sondern gestärkt hervorgekommen. Und alles, was er danach sprach und tat, das geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Nie zuvor hat jemand so gesalbt und vollmächtig gelehrt wie er und auch nie danach. Seine Werke reihten ein Wunder an das nächste, brachten die Menschen zum Staunen und verherrlichten Gott den Vater. Und das Gleiche galt für seine Jünger nach der Geisttaufe. Sie haben ihr Leben weg von den eigenen Dingen hin auf Gott ausgerichtet, ohne Kompromisse. Und es war für den Heiligen Geist leicht, sie zu leiten, weil sie bereit waren. Denn sie lebten nicht für sich, sondern für Gott. Und es dient uns als Vorbild und zugleich auch als Ermutigung, es ihnen gleich zu tun. Wenn wir uns ihm bedingungslos untergeordnet haben, dann entscheiden nicht mehr wir über unser Leben, dann entscheidet der Heilige Geist und das wird überreiche Frucht zur Folge haben. Aber das Entscheidende ist unsere Hingabe, unser Loslassen von eigenen Dingen. Haben wir diese Bereitschaft? Ja, mehr noch dieses Verlangen, diese Freude in unseren Herzen, dem Heiligen Geist, die vollständige Führung unseres Lebens anzuvertrauen? Ich möchte nochmal zurückgehen an den Jordan, dahin, wo alles begann. Was sich da abgespielt hat, ist von großer Bedeutung, auch für uns heute. Was hat Johannes nochmal gesagt? Er sagte zu dem anwesenden Volk, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem ich nicht genug bin, den Riemen seiner Schuhe zu lösen. Und der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und das ist eine sehr aufschlussreiche Stelle, denn sie lässt uns tiefer in Gottes Verheißung blicken. Johannes tauft nur mit Wasser. Aber der kommen wird, gemeint ist natürlich Jesus, wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und wir wissen, dass diese prophetische Ankündigung auf mächtige und übernatürliche Weise in diesem Obergemach in Jerusalem erfüllt wurde. Das erste Pfingsten. Kurz vor seiner Himmelfahrt nahm Jesus selbst Bezug darauf und während er seinen Jüngern gebot, in Jerusalem zu bleiben und auf die Verheißung des Vaters zu warten, sagte er, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Und vielleicht hält es jetzt jemand für eine Wortklauberei, aber ich finde, es ist nicht unbedeutend, denn die deutsche Übersetzung mit in Bezug auf die Taufe ist eigentlich nicht korrekt. Mit ist die Übersetzung des griechischen Wortes en und kann auch mit in wiedergegeben werden. Also ihr aber sollt in Heiligem Geist getauft werden. Denn das Wort taufen, griechisch baptizo, spricht sehr eindeutig von eintauchen oder untertauchen. Das gilt sowohl für die Wassertaufe als auch für die Geisttaufe. Und irgendwie klingt es ja komisch, ihr sollt mit Wasser eingetaucht oder untergetaucht werden. Klingt irgendwie seltsam, oder? Also im Wasser untergetaucht ist gut, aber mit Wasser untergetaucht, also okay, klingt irgendwie seltsam. Deshalb ist die Formulierung im Wasser getauft der Formulierung mit Wasser getauft vorzuziehen. Ganz eindeutig. Wir werden also nicht mit Wasser getauft, sondern auf dem Motto ein paar Tröpfchen aufs Köpfchen. Ich meine, das gibt es zwar auch, aber das ist nicht die biblische Taufe. Sondern im Wasser, im Heiligen Geist getauft, getaucht, eingetaucht, untergetaucht. Das ist das, was das Wort taufen, baptizo, tatsächlich sagt. Und das war von Anfang an das Verständnis der biblischen Taufe, sowohl der Wasser- als auch der Geisttaufe. Da müssen wir vom Verständnis wieder zurück, ihr Lieben. Gut, in der Wassertaufe praktizieren es die freien Gemeinden bereits. Aber haben wir die Taufe im Heiligen Geist auch so erlebt, dass wir ganz in den Heiligen Geist eingetaucht wurden? Ja, wir haben die Sprachenrede, Zungenrede, Sprachengebet empfangen, das ist richtig. Aber was ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, den Zeichen und Wundern? Wie Heilungen, Dämonenaustreibungen, Totenauferweckungen, das, was die Urkirche ausgemacht hat. Und das ist durchaus ein heikles Thema für die Gemeinde, aber können wir diese Werke in der heutigen Gemeinde auch sehen? Oder ist da was kraftlos geworden? So sind wir in der Geisttaufe wirklich ganz in die Kraft des Heiligen Geistes eingetaucht worden? Die Jünger wurden vollkommen ausgefüllt und durchdrungen vom Heiligen Geist. Und wie wir die Wassertaufe praktizieren, haben wir selber in der Hand. Bei der Geisttaufe haben wir gar nichts in der Hand. Da sind wir auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen, oder? Aber vielleicht hat es doch mehr mit uns zu tun, als wir denken. Unsere Herzenshaltung, unser Hunger nach dem Heiligen Geist, nach der Kraft, unsere Kompromisse, die wir eingehen, dieses Ausharren, dieses Warten, daran sieht man, wie wichtig es einem ist. Ich glaube, dass unser Anteil da schon da ist, inwieweit wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen können in dieser ganzen Fülle. Simeon hat bis an sein Lebensende gewartet, aber es war ein Erwarten, ein Herbeisehnen der Erfüllung der Zusage des Heiligen Geistes. So wie das Wasser uns beim Untertauchen vollständig umgibt, so soll uns in der Geisttaufe der Heilige Geist nicht nur vollkommen umgeben, sondern auch vollständig durchdringen. Der große Unterschied ist, dass der Heilige Geist uns auch von innen her vollständig ausfüllen und durchdringen kann. Unser ganzes Wesen, den ganzen Menschen. Wasser kann es nicht, denn sonst würden wir ertrinken. Aber der Heilige Geist ist ja auch ein Geistwesen, kein physischer Stoff. Danach waren die Jünger voll des Geistes. Sie waren nicht mehr dieselben wie vorher. Und Ströme lebendigen Wassers flossen von ihnen und machten andere lebendig. Und wie sich das auswirkte, lesen wir in der Apostelgeschichte. Da gibt es zahlreiche Zeugnisse darüber. Aber lasst uns nochmal zurück zum Jordan gehen. In der Parallelstelle im Johannesevangelium sagt Gott zu Johannes, auf welchen du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und in diese Formulierung kommt ein weiterer wichtiger Aspekt mit hinein, denn das im griechischen Text hier verwendete ho baptison bedeutet er, der fortfahren wird zu taufen. Der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Der ist, der fortfahren wird, mit Heiligem Geist zu taufen. Und damit ist Pfingsten nicht ein vergangenes Ereignis. Das erste schon, ganz klar. Aber Pfingsten an sich ist seit damals immer, auch heute. Deswegen ist egal, ob ich die Predigt vor ein paar Wochen am Pfingsten gehalten habe oder heute. Pfingsten ist immer seit dem ersten Pfingsten. Weil Jesus der ist, der immer während im Heiligen Geist tauft. Halleluja. Das heißt, dass sich diese Schriftstellen nicht nur auf die erste Ausgießung des Heiligen Geistes damals beziehen, sondern auf einen weitergehenden Dienst Jesu im Heiligen Geist zu taufen, bis in unsere Tage hinein. Denn euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. So Petrus in seiner berühmten Pfingstrede, als der Heilige Geist an einem Tag 3000 Menschen der Gemeinde hinzufügte. In manchen Denominationen gibt es die Lehre, dass Pfingsten ein einmaliges Ereignis war und die damit verbundenen Manifestationen wie Zungenrede und all die Zeichen und Wunder mit dem Tod der Apostel damals aufgehört hatten. Aber das ist falsch. Denn die Taufe im Heiligen Geist hat nie aufgehört. Warum sollte sie auch? Oder Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. So lehren uns Erweckungen, wie zum Beispiel die von Wales 1904, 1905 oder Azusa Street, Los Angeles 1906, Toronto, Pensacola und viele mehr, dass es in der Kirchengeschichte immer besondere Ausgießungen des Heiligen Geistes gab. Bis in unsere Tage. Immer. Aber dem ist immer vorausgegangen, dass Menschen, die einen Hunger nach der Gegenwart Gottes hatten, sich entschieden haben, zu fasten, zu beten und darin ausgeharrt haben, bis der Geist auf sie gefallen ist. Aber diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Die kann uns niemand abnehmen. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir merken, ich habe den Hunger gar nicht, dass ich vielleicht anfange, Buße zu tun, dass ich anfange, um Vergebung zu bitten, dass ich anfange zu bitten, Herr, gib du mir den Hunger. Gib du mir den Hunger, dass ich nicht satt und zufrieden bin, dass ich mehr will. Ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Ich will mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Liebe, mehr von allem, was du hast, der ganzen himmlischen Fülle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da reagieren und nicht satt und zufrieden sind und mit dem zufrieden sind, was wir haben. Johannes hat aber noch mehr gesagt. Er sagte auf Jesus bezogen, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Heiliger Geist und Feuer. Es gibt also eine Geisttaufe und eine Feuertaufe. So tauft Jesus die Jünger nicht nur im Heiligen Geist, sondern auch im Feuer. Eintauchen, untertauchen, im Feuer. Nach biblischem Verständnis gilt also für alle drei, Wasser, Heiliger Geist und Feuer, dass wir untergetaucht oder eingetaucht werden, und zwar ganz. Und ich glaube, das zu verstehen ist wichtig, weil es hierbei um sehr intensive, durchdringende und absolut lebensverändernde Erfahrungen geht. Und nachher ist niemand mehr dasselbe wie vorher. Und wir müssen uns davor hüten, dass ein falsches Verständnis dieser Taufen zu traditionellen, rituellen Handlungen führt, die aber in sich kraftlos sind. Aber was hat es mit der Feuertaufe auf sich? Was ist die Feuertaufe? Wir wissen, dass der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf die versammelten Jünger, also auf die, die der Anweisung Jesu gefolgt sind, in dem Obergemach zu warten, bis die Verheißung des Vaters gekommen ist. Auf diese kam er in Form von Feuerzungen. Ist das mit der Feuertaufe gemeint? Ich glaube, dass mit der Geist und mit der Feuertaufe ein zweifaches Wirken des Heiligen Geistes gemeint ist. Was also bedeutet, Er wird euch mit Feuer taufen. Wofür steht Feuer in der Bibel? Ich denke hier auch an die Worte Jesu aus Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie sehr wünschte ich, es wäre schon entfacht. Feuer. Man fragt sich hier, ist es positiv oder negativ gemeint? Und vielleicht noch Vers 50. Ich weiß, es ist wieder sehr viel und vielleicht gibt es noch einen dritten Teil, aber in Vers 50 sagt Jesus, ich muss eine Taufe empfangen. Und wie ist mir bange, bis sie vollzogen ist? Also bevor Jesus das Feuer auf die Erde wirft, muss der Herr selbst eine Taufe empfangen, vor der ihm bange ist, vor der er Angst hat. Sogar große Angst, wie wir wissen. Und wir wissen, dass er damit seinen Tod am Kreuz meinte. Er muss in den Tod getauft werden. Er muss sterben. Auch hier gilt, ganz in den Tod eingetaucht. Denn der Tod Jesu ist die ultimative Voraussetzung für die Taufe im Geist und im Feuer. Genauso wie dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das war meine letzte Predigt. Tod und Auferstehung Jesu vorausgehen mussten, damit der Heilige Geist in den Jüngern wohnen konnte, muss auch vor der Feuertaufe das Blut Jesu an uns wirksam werden. Feuer im biblischen Sinn hat zwei Bedeutungen, entweder Reinigung oder Gericht. Welche Wirkung dieses Feuer beim Einzelnen hat, hängt von ihm selbst ab, nämlich ob er Jesus und sein Wort annimmt oder nicht. Im ersten Fall, also wer Jesus und sein Wort annimmt, wird das Feuer Reinigung bewirken und damit auch mehr Frucht in seinem Leben wachsen lassen. Im zweiten Fall aber wird das Feuer Gericht mit sich bringen. Wenn Jesus seine Jünger im Heiligen Geist und im Feuer taufen wird, gilt es auch für uns heute, denn er fährt damit fort, bis in unsere Tage. Wir sind also nicht in der Beobachterrolle eines historischen Vorganges, sondern mittendrin im Geschehen. Halleluja, Amen, genau. Die Feuertaufe ist für die Gläubigen also zuallererst ein Mittel der Reinigung und der Heiligung. Alles in uns, was sich dem Vater, was sich dem Willen des Vaters nicht vollkommen untergeordnet und nicht bereit ist, sich bedingungslos vom Heiligen Geist leiten zu lassen, soll in der Feuertaufe durch das Feuer des Heiligen Geistes einer tiefgreifenden Reinigung unterzogen werden, damit der Heilige Geist, wenn er kommt, eine breite Landefläche in uns vorfindet. Denn es steht auch geschrieben, betrübt nicht den Heiligen Geist. Den Geist dämpft nicht. Alles in uns, was das tut, das soll in der Feuertaufe vernichtet werden, verbrannt werden. Was für eine Freude muss es für den Herrn gewesen sein, als er nach seiner persönlichen Taufe in den Tod endlich das Feuer auf die Erde werfen konnte und immer mehr Menschenherzen gereinigt und angezündet wurden. Und Jesus fährt weiter fort, Menschen zu taufen, im Heiligen Geist und im Feuer. Die Wassertaufe ist ein Auftrag an uns. Tauft sie im Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Geist- und Feuertaufe dagegen ist Sache des Herrn. Aber was ist, wenn Menschen die Reinigung durch diese Feuertaufe nicht zulassen wollen? Wenn sie an ihren Sünden festhalten und eigene Wege gehen wollen, was ist dann? Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen, sagte Johannes. Und diese Aussage von Johannes gewinnt in Bezug auf diese Feuertaufe sehr an Dramatik durch den nächsten Satz, den er sagt. Denn gleich anschließend sagt er, hört zu, und damit komme ich auch zum Schluss, er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Durch diese Worte wird die Wirkung der Feuertaufe sehr deutlich unterstrichen. Mit der Worfschaufel wird der Herr Jesus seine Tenne reinigen. Das ist seine Gemeinde. Er wird sie durch und durch reinigen. Das spricht von einem intensiven und gründlichen Vorgang, nichts Oberflächliches, nichts Halbherziges. Und nach der Reinigung bleiben zwei übrig, Weizen und Spreu. Wer zum Weizen gezählt wird, kann sich glücklich schätzen. Er hat sich der Reinigung durch die Feuertaufe erfolgreich unterzogen und wird in Gottes Scheune gesammelt. Wer aber zur wertlosen Spreu gehört, landet in einem unauslöschlichen Feuer und wird verbrennen. Und das ist das Gericht Gottes. Ihr Lieben, ich möchte nicht zur Spreu gehören, sondern als ein Weizenkorn vorgefunden werden. Ein Weizenkorn, das bereit ist, auch im Boden zu fallen und zu sterben, damit es viel Frucht bringt. Und das ist kein einmaliger Vorgang, irgendwann mal bei der Bekehrung oder einem besonderen Moment, sondern ein Reinigungsprozess dauert ein ganzes Leben lang, immer wieder. Ihr Lieben, lassen wir zu, dass uns der Herr mit Feuer taufen darf, wann immer er will. Denn er selbst ist ein verzehrendes Feuer. Und es ist gut. Es wird gut sein für uns. Amen. Ich möchte noch zum Schluss noch beten. Lisa wird uns Musik einspielen.